Ich verstehe gar nicht, warum die Plätzchen schon wieder alle sind. Oh weia. Hab ich die etwa alle gegessen? Oh, Aufnahme läuft? Ja, was denn? Es geht jetzt los.
Ho, ho, ho. Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Es ist Advent und gemütliche Stunden halten Einzug ins Haus. Bei uns im Tonstudio ist es wieder so schön muckelig. Unsere Tonchefin Jennifer hat wieder haufenweise Weihnachtsdeko rausgeholt, heiße Schokolade gekocht und oh, da kommen wieder wahnsinnig leckere Plätzchen auf den Tisch. Lass mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Oh, Schokoplätzchen, Nussecken und oh, meine Lieblingsplätzchen, Vanillekipfel. Ich habe schon viel zu viele davon gegessen. Mm, die sind aber auch so lecker. Wisst ihr, das Doofe ist, ich stehe hier ganz allein. Das war so nicht geplant. Meine Lieblingstheologin Susanne Kropf, die fehlt noch. Irgendwie ist sie heute spät dran. Sag mal, was machen wir denn jetzt? Ich kann ja hier schlecht Alleinunterhalterin spielen. Oh, das ist doch bestimmt Susanne. Na, wer nicht?
Hey Leute. Oh, dicke Sorry. Ich bin echt spät dran heute. Oh.
Frau Pastorin, was war da los? Deinetwegen habe ich heute Abend viel zu viele Plätzchen verdrückt.
Wie jetzt? Sind etwa keine Plätzchen mehr übrig für mich?
Das muss ich mir noch ganz stark überlegen. Wieso bist du denn so spät?
Ha, ich habe einen sensationellen Grund.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Leider kann ich dir das noch nicht verraten, liebe Susanne. Ich habe nämlich noch eine Überraschung besorgt. Aber dieses Geheimnis, das kann ich erst später lüften.
Oh, das klingt aufregend. Ich liebe Überraschungen.
Weiß ich doch.
Naja, unter diesen Umständen bekommst du vielleicht doch noch ein paar Plätzchen.
Wir haben ja heute wieder eine besonders schöne Podcast-Folge vor uns.
Oh ja. Obwohl, ich muss ja sagen, ich finde ja jede Folge irgendwie besonders. Wenn mich jemand fragt, welche ist deine Lieblingsfolge, dann antworte ich immer, die aktuelle. Ich kann mich einfach nie entscheiden.
Du, das geht mir ähnlich. Und trotzdem finde ich unsere Weihnachtsfolgen immer besonders schön. Die sind immer so herrlich weihnachtlich. Die heutige Weihnachtsfolge ist ja schon unser drittes Weihnachtsspecial.
Stimmt. Am 30. Dezember 2020 sind wir mit unserer ersten Podcast-Folge gestartet. Das heißt, den Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn? Den gibt es jetzt schon 3 Jahre. Und wir haben schon 2 Weihnachtsfolgen released. Du, warte mal. Was haben wir denn da alles besprochen? Da muss ich jetzt mal grübeln.
Also, unser erstes Weihnachten hier im Podcast war Folge Nummer 20. Morgen, Kinder, wird's was geben. Da haben wir über den Advent gesprochen, warum wir Weihnachten feiern und über ganz viele weihnachtliche Traditionen und Gebräuche. Den Adventskranz, den Weihnachtsbaum, den Baumschmuck, Engel und Sterne.
Fast noch schöner finde ich ja unsere 2. Weihnachtsfolge. Das war Folge Nummer 30, Stille Nacht, Heilige Nacht. Da waren wir sehr musikalisch unterwegs. Ein Soundspektakel.
Oh ja, das war schön.
Wir haben über Weihnachtsmärkte, das Krippenspiel und ganz viel über Weihnachtsmusik gesprochen. Und darüber, welche Geschichten oder Bedeutungen sich hinter einigen Weihnachtsliedern verbergen. Das war echt schön. Hört da mal rein.
Und heute, im Advent 2023, da haben wir uns auch etwas Besonderes für unsere HörerInnen überlegt.
Mhm. Das stimmt. Es wird sich wieder um weihnachtliche Themen drehen, aber wir haben heute auch noch etwas anderes dabei. Wollen wir das schon verraten?
Oh ja, mach mal.
Echt? Jetzt schon gleich am Anfang?
Ja.
Na gut, aufgepasst. Wenn ihr, liebe HörerInnen, unsere aktuellen Folgen hört, dann ist euch bestimmt nicht entgangen, dass wir zurzeit im Alten bzw. Ersten Testament im 2. Buch Mose, dem Buch Exodus, unterwegs sind.
Es geht um den Exodus, den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Diese Bibelgeschichten spielen eine ganz entscheidende Rolle für die jüdische Religion. Diese Geschichten stiften Identität für das Judentum.
In diesen Geschichten hat die jüdische Religion ihre Wurzeln. Und damit hat auch die christliche Religion in diesen Geschichten ihre Wurzeln. Jesus war Jude.
Jesus kannte das Alte bzw. Erste Testament sehr gut. Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen haben jüdische Festtage und Rituale gefeiert und geachtet.
In unserer letzten Folge, Nummer 36, haben wir über ein sehr wichtiges jüdisches Fest gesprochen, das Passafest. Dieses Fest erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten.
Das hast du mit Martin besprochen, oder?
Genau.
Das war eine spannende Folge.
Finde ich auch. Wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Wir schlagen einen Bogen zum Dezember. Denn tatsächlich gibt es ein jüdisches Fest, das jedes Jahr in die Zeit fällt, in der ChristInnen den Advent feiern. Das Lichterfest.
Auf Hebräisch heißt das Chanukka. Chanukka wird mitunter als jüdisches Weihnachten bezeichnet, doch das ist irreführend. Das jüdische Lichterfest hat nichts mit der Geburt Jesu zu tun. Übersetzt bedeutet Chanukka so viel wie Weihung oder Einweihung, denn bei der Geschichte des Festes geht es um die Einweihung eines Tempels. Das Fest wird aber auch Lichterfest genannt, weil Licht und Kerzen eine wichtige Rolle spielen.
Chanukka wird von allen Jüdinnen und Juden auf der Welt gefeiert, vor allem in Israel. Es fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum. Das hat etwas zu tun mit dem jüdischen Kalender. Und dieses Jahr wurde es vom 7. bis zum 15. Dezember gefeiert. Chanukka dauert 8 Tage, wird aber nur kurz am Morgen und vor allem am Abend ausgiebig gefeiert. Das Lichterfest gehört nämlich zu den sogenannten jüdischen Halbfeiertagen. Deswegen haben die Menschen in Israel weder in der Schule noch am Arbeitsplatz frei.
In der Chanukka-Zeit besuchen am Morgen viele Jüdinnen und Juden die Synagoge. Dort sprechen sie an diesen Tagen besondere Gebete und lesen oder hören die Tora-Abschnitte über die Chanukka-Geschichte.
Aber worum geht es in der Chanukka-Geschichte überhaupt?
Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Vor etwa 3000 Jahren ließ König Salomo, der Sohn Davids, den ersten jüdischen Tempel errichten. Den Ort, auf dem er gebaut wurde, kennen unsere HörerInnen schon. Es ist der Berg Moria.
Ach, der Berg, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Das war Folge Nummer 10.
Genau. Dieser Ort war den Jüdinnen und Juden schon damals heilig. Der Berg Moria wurde zum Tempelberg mitten in Jerusalem.
Doch einige hundert Jahre später eroberten die Babylonier Jerusalem und zerstörten diesen ersten jüdischen Tempel. Es dauerte über 50 Jahre, bis ein zweiter Tempel gebaut und eingeweiht wurde. Dieser zweite Tempel stand über 500 Jahre.
Doch auch dieser Tempel wurde zerstört, dieses Mal durch die Römer.
Ein drittes Mal wurde der jüdische Tempel nicht wieder aufgebaut.
Ihre Gottesdienste feiern Jüdinnen und Juden heute in der Synagoge.
Ein Teil der Mauer des zweiten zerstörten Tempels steht bis heute in Jerusalem. Sie ist bekannt als die Klagemauer. Viele Gläubige kommen dorthin, um zu beten. Die Klagemauer gilt heute als wichtigste heilige Stätte des Judentums. Und neben der Klagemauer stehen auf dem Tempelberg in Jerusalem heute der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee der Musliminnen und Muslime. Was hat nun der jüdische Tempel mit Chanukka zu tun? Als der zweite jüdische Tempel in Jerusalem stand, gab es eine Zeit, als griechische Herrscher das Land besetzten. Mit ständig neuen Geboten und Gesetzen machten sie dem jüdischen Volk das Leben schwer.
Sie bestimmten auch, dass die Menschen die griechischen Götter anbeten sollten. Der damalige griechische König wandelte den jüdischen Tempel um in ein Heiligtum für Zeus.
Es begann ein jüdischer Freiheitskampf. Ein Aufstand angeführt durch die Makkabäer. 3 Jahre kämpften sie um Jerusalem und den Tempel und eroberten ihn tatsächlich zurück. Bei der Eroberung Jerusalems half ihnen übrigens eine kluge und mutige Frau, Jehudit. Ihre Geschichte erzählen wir hier noch im Podcast. In der heutigen Zeit tragen übrigens weltweit viele jüdische Sportvereine den Namen Maccabi, in Erinnerung an diesen Freiheitskampf der Makkabäer.
Bevor die Juden ihren Tempel wieder für ihre Religion nutzen konnten, mussten sie ihn erst neu weihen, denn sie wollten alle Erinnerungen an die griechischen Götter beseitigen. Für diese Weihung wollten die Juden die Menorah anzünden.
Die Menorah ist ein Leuchter mit 7 Armen und galt als ein großes Heiligtum im jüdischen Tempel. Ihre Lichter sollten immer brennen und ein Symbol sein für geistige Erleuchtung, Einsicht und Lebensfreude.
Bis heute ist die Menorah eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums.
Die Menorah sollte also angezündet werden, doch die Griechen hatten das ganze geweihte Öl für den Leuchter vernichtet. Nur ein ganz kleiner Krug mit Öl war noch übrig. Diesen Krug fanden die Makkabäer im Tempel. Aber so eine kleine Menge hätte gerade für einen einzigen Tag gereicht.
Doch wie durch ein Wunder brannte die Menorah im Tempel 8 Tage lang, bis neues geweihtes Öl hergestellt werden konnte. An dieses Wunder denken Juden an Chanukka.
Du, vielleicht wird Chanukka auch deswegen 8 Tage gefeiert.
Ich glaube schon. Der jüdische Tempel, der wurde dann wieder neu und festlich eingeweiht. An diese Tempelweihe erinnert das Chanukka-Fest.
Kerzenöl und Licht spielen an Chanukka eine große Rolle. In Erinnerung an das 8-tägige Lichtwunder im Tempel werden während des Lichterfestes die Kerzen am Chanukka-Leuchter angezündet.
So, Susanne, hier kommt nun meine Überraschung ins Spiel.
Ach, guck mal, das hatte ich bei unserer Plauderei schon völlig vergessen.
Pass auf, ich hab dir was Schönes mitgebracht.
Das gibt's ja nicht! Ein Chanukka-Leuchter. Boah, ist der schick.
Gefällt er dir?
Und wie? Das ist ja eine coole Überraschung.
Weißt du, ich dachte mir, wenn wir hier im Podcast schon so viel über das Alte Testament sprechen, passt jüdisches Kulturgut ganz fantastisch in unser Tonstudio.
Oh, ist eine wundervolle Idee. Und du, der ist ja richtig schwer.
Mhm.
So ein Chanukka-Leuchter sieht ja etwas anders aus als die Menorah. Die Menorah hat 7 Arme, aber der Chanukka-Leuchter hat 8 Arme plus ein Dienerlicht. Also eigentlich sind es 9. Und dieses Dienerlicht, das heißt auf Hebräisch Shamash. Das Dienerlicht wird zuerst angezündet und mit diesem jeden Tag weitere Kerzen, bis am 8. Abend alle 8 Lichter brennen. Du, wollen wir den gleich mal anzünden?
Oh ja.
Warte, guck mal hier. Streichhölzer. Oh, guck mal.
Oh, wie schön.
Schön. Licht kommt in die Welt.
Unsere HörerInnen können ja leider den Leuchter in unserem Tonstudio nicht sehen.
Oh, das ist so schön.
Ja, aber schaut doch mal auf das Titelbild unserer heutigen Folge.
Mhm. Unser Illustrator Markus Rockstroh hat dort einen wunderschönen Chanukka-Leuchter für euch und uns gezeichnet.
Das Anzünden der Kerzen ist das Zentrum des Lichterfestes. Dabei werden Gebete und Segen gesprochen, Lieder gesungen und die Chanukka-Geschichte erzählt. Während die Kerzen mindestens eine halbe Stunde lang brennen, darf niemand arbeiten. Selbst die Flammen der Kerzen sollen keine Aufgabe erfüllen. Daher brennt immer auch elektrisches Licht, wenn alle gemeinsam singen.
Damit sich möglichst viele Menschen an das Lichtwunder und an Gottes Anwesenheit erinnern, stellen viele Jüdinnen und Juden ihre Chanukka-Leuchter in ihre Fensterbänke und Hauseingänge.
Damit bezeugen sie ihren Glauben und ihr Vertrauen in Gott.
Auch das Essen hat an diesen Tagen eine besondere Bedeutung. Gegessen werden vor allem in Öl gebackene Speisen, wie Kartoffelpuffer, sie heißen Latkes, oder Krapfen. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Sufganiyot.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Es sind Krapfen.
Genau. Und auch hier erinnert das Öl an das Lichtwunder des zweiten Tempels.
An den Chanukka-Abenden versammeln sich die Familien mit Freunden zu ausgelassenen Festen. Und die Kinder bekommen Süßigkeiten. In Israel laden jüdische Gemeinden und Kibbuzim oft zu großen Chanukka-Feiern ein. Auch dort essen alle gemeinsam und entzünden die Kerzen.
Einige jüdische Gemeinden in Deutschland haben diese Tradition übernommen. Wohl zu keiner anderen Gelegenheit wird jüdisches Leben im Stadtbild so präsent.
In manchen deutschen Städten gibt es inzwischen auch Chanukka-Leuchter und Chanukka-Feiern auf öffentlichen Plätzen. Allein im Berliner Stadtgebiet sind rund 40 Chanukka-Leuchter verteilt, zum Beispiel vor dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium. Seit vielen Jahren erhebt sich in Berlin direkt vor dem Brandenburger Tor ein knapp 10 Meter hoher Chanukka-Leuchter. Dieser Leuchter am Brandenburger Tor zählt zu den größten Europas.
In vielen deutschen jüdischen Museen gibt es an Chanukka meist eine tägliche kleine Zeremonie mit Kerzenanzünden und Musik.
Chanukka, das Lichterfest, feiert das Zusammenkommen mit Familie und Freunden. Chanukka erzählt aber auch eine Geschichte von Widerstand, Selbstbehauptung und Zusammenhalt, von Hoffnung, Mut und Glauben.
Chanukka ist die Botschaft vom Licht in der Dunkelheit. Sowohl Chanukka als auch unser Advent sind Lichterfeste, die das Dunkel des Winters erhellen sollen. Und wenn wir das Gemeinsame suchen,
dann tragen wir zum Frieden bei. Advent? Mensch, Susanne, über Weihnachten müssen wir ja heute auch noch sprechen.
Jawohl, es ist ja immerhin eine Weihnachtsfolge.
Na, das ist ja immer die Gefahr beim Podcasten. Man redet und redet und zack, ist eine halbe Stunde um und dann gibt's Ärger mit der Tonchefin. Weihnachten. Weißt du, was ich am Heiligen Abend besonders mag?
Erzähl mal.
Am Heiligen Abend wird alles so herrlich still. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen anderen Tag im Jahr gibt, an dem sich gefühlt so eine Ruhe und Stille über alles legt. Tempo raus, jetzt mal innehalten. Ich mag das. Und es hat etwas sehr Feierliches.
Ich weiß genau, was du meinst. Mir geht es ähnlich. Die Natur gibt ja auch eine gewisse Stimmung vor. In der Dunkelheit wird das Licht, das man hineinträgt, irgendwie anders spürbar als sonst im Jahresverlauf. Immerhin geht das Jahr dann auf sein Ende zu.
Jahresende, da sagst du was. Ich habe mir nämlich gedacht, wir schauen heute zusammen mal auf die 12 Weihnachtstage. Bei den 12 Weihnachtstagen handelt es sich um die Zeit zwischen der Nacht zum 25. Dezember und der Nacht zum 6. Januar.
Die christlichen Kirchen feiern diese 12 Weihnachtstage schon seit langer Zeit.
Die ersten beiden dieser 12 Weihnachtstage werden fast überall auf der Welt sehr intensiv gefeiert. Lasst uns die mal genauer anschauen. Jetzt stellt euch mal vor, es ist Heiliger Abend, der Tannenbaum steht im Wohnzimmer, alle Geschenke sind ausgepackt und die ersten Schoko-Weihnachtsmänner sind weggenascht. Oder alle. Die Kinder liegen selig in ihren Betten und schlafen, die Erwachsenen sitzen noch, trinken eine Tasse Tee oder ein Glas Wein und schnattern. Einige kommen vielleicht spät heim vom Mitternachtsgottesdienst. Susanne hatte einen Plausch mit der Kirchenmaus, die ja am Heiligen Abend sprechen kann. Und irgendwann sind alle im Bett, wachen am nächsten Morgen auf und es ist der erste Weihnachtsfeiertag.
Der erste Weihnachtsfeiertag ist der Tag, an dem die Geburt Jesu gefeiert wird. In christlich geprägten Ländern ist der 25. Dezember ein gesetzlicher Feiertag. Fast überall auf der Welt wird am ersten Weihnachtsfeiertag ein festliches oder traditionelles Essen mit viel Liebe zubereitet.
Du, über traditionelles Weihnachtsessen? In den unterschiedlichen Teilen der Welt? Darüber konnten wir eine ganze Podcast-Folge machen.
Vielleicht nächstes Jahr?
Ja, gute Idee. Vielleicht machen wir das.
Aber verrat uns doch mal, was gibt es denn bei euch am ersten Weihnachtsfeiertag?
Auch ganz klassisch. Ente mit Rotkohl. Aber meistens nicht nur eine, weil viel Familie anrückt. Und bei euch?
Ja, wir haben da irgendwie noch nicht so eine richtige Tradition. Wir wechseln immer mal. Aber Ente klingt ziemlich gut. Vielleicht machen wir das dieses Jahr.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen, was es bei euch dieses Jahr zu Weihnachten gibt. Du, abends gehe ich am ersten Weihnachtsfeiertag immer noch in die Kirche. Meistens singt in unserer Gemeinde ein Gospelchor. Da gewinnt der erste Weihnachtsfeiertag abends nochmal ordentlich an Fahrt. Kommst du auch dieses Jahr?
Aber sicher doch.
Na, dann sehen wir uns ja da. So, mit vollgefutterten Bäuchen geht es nun vom ersten Weihnachtsfeiertag in
den zweiten Weihnachtsfeiertag. In vielen europäischen Ländern ist auch der zweite Weihnachtsfeiertag ein gesetzlicher Feiertag. So auch bei uns in Deutschland.
Du, in meinen Recherchen zum zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich irgendwie nicht so wirklich was Spannendes gefunden. Fällt dir noch irgendwas ein?
Nee, spontan eigentlich nicht.
Du, ich muss ja gestehen, also ich laufe ja am zweiten Weihnachtsfeiertag immer mindestens bis zum Mittag in Schlafanzug rum.
Ist ja witzig, du auch.
Ja, ist herrlich.
Ich mache das auch, aber ehrlich gesagt ziehe ich das den ganzen Tag durch. Aber Zähne putzen, das mache ich natürlich trotzdem nach dem Frühstück.
Ja, selbstverständlich. Also ich auch. Das muss ja sein.
Nach dem 26. Dezember beginnt die Zeit, die wir häufig als die Zeit zwischen den Jahren bezeichnen. Ganz früher wussten die Menschen manchmal gar nicht so genau, bin ich noch im alten Jahr oder bin ich schon im neuen Jahr?
Und so kam der Begriff auf zwischen den Jahren. Es ist eine Zeit, in der das Alte aufhört und das Neue beginnt. Früher nannte man diese Zeit auch die Rauhnächte.
Die sogenannten Rauhnächte sind die 12 Nächte zwischen Heiligabend und dem 6. Januar. Also um den Jahreswechsel.
Das Wetter ist oft stürmisch. Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang, kalt und dunkel. Früher gab es kein elektrisches Licht. Die Menschen haben die Dunkelheit sehr viel stärker wahrgenommen als wir heute.
Seit jeher waren diese Tage dazu da, sich zu besinnen, Rückschau zu halten und sich auf das neue Jahr vorzubereiten.
Auch wurde in den Rauhnächten versucht, das kommende Jahr vorherzusagen. Denn diese Zeit galt als besonders geeignet für Orakel und Wahrsagerei. Daher rührt zum Beispiel das Bleigießen, was viele Menschen am Silvesterabend noch heute gemeinsam machen.
Du, ich glaube, heute macht man das mit Wachs.
Stimmt. Habe ich neulich sogar gesehen, in der Drogerie meines Vertrauens.
Und dann gab es auch noch das sogenannte Bibelstechen, bei dem man den Finger blind auf eine zufällige Bibelstelle legte, die man dann zu deuten versuchte.
Na, das möchte ich mit dir ja nicht machen müssen.
So, wieso das denn nicht?
Du bist Theologin. So, wir deuten jetzt mal eine Bibelstelle.
So. In den Rauhnächten kamen die Menschen zusammen, haben gefeiert und sich Geschichten erzählt.
Auch Geschichten von unheimlichen Begegnungen in der Dunkelheit. So glaubten die Menschen früher, dass während der Rauhnächte Geister unterwegs sind. Nach alten Erzählungen der germanischen Mythologie zogen Sagengestalten mit einem Heer von Reitern durch die Nacht. Und sie veranstalteten eine sogenannte wilde Jagd. Du, lustig. Schon immer hat meine Mutter zu mir gesagt, Susanne, an Silvester darf man keine Wäsche waschen. Das bringt Unglück.
Das hat meine Oma auch immer gesagt.
Du, pass auf, ich weiß jetzt, woher das kommt.
Na, da bin ich aber gespannt.
Na, das kommt auch aus den germanischen Mythen, von diesen Rauhnächten. Pass auf, ich erzähl. Der Brauch, dass in den Rauhnächten keine Wäsche gewaschen und aufgehängt werden soll, ist eng verbunden mit der Vorstellung von dieser wilden Jagd. Der Sage nach werden alle, die die wilde Jagd sehen, also sich im Freien befinden, von ihr mitgerissen. Und außerdem glaubte man, dass die wilde Jagd sich in den Wäscheleinen und der Wäsche verfangen kann. Und deswegen, na und wahrscheinlich auch wegen der Kälte, zogen sich die Menschen während dieser Zeit in ihre Häuser zurück. Und die meisten alltäglichen Arbeiten wurden eingestellt. So auch das Wäschewaschen.
Super, das mache ich jetzt auch. 12 Tage keine Wäsche waschen. Guter Plan.
Oder? Die dunklen Gestalten der Rauhnächte fühlten sich, so erzählten sich die Menschen damals, in Chaos und Unordnung am wohlsten. Daher mussten Haus und Hof ganz sorgfältig aufgeräumt werden. Sonst stehen sie vor deiner Tür.
Ach Mist, das ganze Haus aufräumen?
Ja, doof, oder?
Mhm.
Da wasche ich ja lieber Wäsche. Ein weiterer Brauch der Rauhnächte war das Räuchern. Durch das Räuchern der Häuser mit bestimmten Kräutern, wie zum Beispiel Weihrauch, Wacholder oder Myrrhe, sollen Haus und Hof und seine Bewohner vor Unheil geschützt werden. Der Ablauf des Räucherrituals war einfach. Zuerst zog die Familie durch das Haus, Papa mit der Räucherpfanne voran, und anschließend wurde mit den Kräutern in der Hand gebetet. Und aus diesem Brauch entstanden übrigens die Räuchermännchen, die es bis heute bei uns im Advent gibt. Cool, oder?
Ach, das ist ja ein Ding.
Witzig, oder? Mir war das auch neu.
Mit dem 6. Januar gehen die Rauhnächte bzw. die 12 Weihnachtstage zu Ende. Dieser Tag wird Epiphanias genannt. Epiphanias ist eines der ältesten kirchlichen Feste und erinnert an den Besuch der Weisen aus dem Morgenland bei Jesus an der Krippe und damit an das Erscheinen Gottes in der Welt. Daher kommt auch der Name Epiphanias, abgeleitet vom griechischen Wort Epiphaneia für Erscheinung. Epiphanias wird auch Heilige Drei Könige oder Dreikönigstag genannt.
Du, Susanne, die Weisen aus dem Morgenland, die kommen ja in der Weihnachtsgeschichte relativ spät ins Spiel. Die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium dazu hören wir uns nachher gleich noch an.
Das stimmt, da ist alles schon gelaufen.
Ja, genau. Maria und Josef klingen an allen Türen in Bethlehem, alles ist voll, sie finden einen Stall, das Baby kommt zur Welt, zwischen Ochs und Esel, der Verkündigungsengel erscheint den Hirten, fürchtet euch nicht, und der Stern von Bethlehem leuchtet über dem Stall.
Deswegen finden die Weisen aus dem Morgenland ja überhaupt erst den Stall.
Genau. Und ich habe mich immer gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass sich die Weisen aus dem Morgenland überhaupt auf den Weg gemacht haben? Und wie es der Zufall so will, habe ich genau dazu ein paar schöne Texte beim Verein Andere Zeiten gefunden. Und zwar in dem Buch Freude, Schätze aus 20 Jahren der andere Advent.
Der andere Advent ist ein echt schöner Adventskalender.
Mhm, finde ich auch. Den gibt es übrigens auch für Kinder, mit ganz viel Bastelei und Überraschungen drin. Ein zauberhafter Kalender für den Advent. Zurück zu den Weisen aus dem Morgenland. Die Texte, die ich gefunden habe, sind erdachte Briefe von einem der heiligen drei Könige, nämlich von Kaspar. Er schreibt an eine geheimnisvolle S-Punkt, die er nur mit Liebe S anspricht.
Lustig, das passt ja irgendwie. Da fühlen wir uns zwei doch gleich angesprochen.
Lasst uns mal in den ersten Brief von Kaspar reinhören.
Liebe S, letzte Woche habe ich zwei Kollegen kennengelernt, die mir gefallen. Wir sind auf etwas gestoßen, das mich nicht loslässt. Sie nach Osten, Jupiter und Saturn, wandern aufeinander zu. Es scheint, als wüchsen sie zusammen. Was kann das bedeuten, haben wir uns gefragt. Und ich habe ein paar Nächte lang alte Schriften gewälzt. Ein Stern wird aufgehen, lasse ich dort, und ein Zepter aus Israel aufkommen. Nun ist Jupiter der König der Sterne und Saturn das Schutzzeichen Israels. Diese Konstellation steht im Sternbild der Fische, was ungewöhnlich ist. Das könnte also heißen, ein neuer König wird geboren. Aber nicht hier, sondern in Israel. Ein besonderer Herrscher muss das sein, wenn die Sterne seine Boten sind. Ich weiß selbst nicht, warum mich das so bewegt. Es scheint mir wie ein Zeichen. So lang habe ich Ausschau gehalten, ohne zu wissen, wonach. Es ist, als sagte nun jemand, bitteschön, da hast du, wonach du suchst. Nur, was mache ich damit? Ich melde mich wieder. Jetzt bin ich mit den beiden Kollegen verabredet. Wir wollen ein bisschen zusammen weggehen. Sie sind ebenso fasziniert von diesem Stern wie ich. Und ebenso ratlos. Vielleicht kommen wir gemeinsam weiter. Dein Kaspar.
Irgendetwas muss passiert sein. Denn Kaspar und seine zwei Kollegen machen sich tatsächlich auf den Weg. Im nächsten Brief berichtet Kaspar der geheimnisvollen S von seiner Reise.
Liebe S, es ist Abend und die Luft riecht feucht, kühl und würzig. Vollkommen still ist es. Nur das Schnauben der Kamele höre ich von Zeit zu Zeit. Du fragst dich, wo ich bin, auf der unglaublichsten Reise, die ich je begonnen habe. Ich folge dem Stern, Balthasar und Melchior an meiner Seite. Wir sind einfach aufgebrochen, wieder alle Vernunft. Das muss verrückt klingen, ich finde mich selbst verrückt. Wenn die Leute fragen, wohin wir wollen, dann sagen wir, dass wir den neuen König suchen. Wir haben weder Beweise noch Garantien in der Hand. Wir werden angezogen von diesem großen Abenteuer. Aus den alten Schriften habe ich mir eine Prophezeiung herausgeschrieben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, heißt es dort. Sag selbst, klingt das nicht schön? Ich habe beschlossen, das Ganze wie eine mathematische Frage zu behandeln. Probehalber gehe ich von der Annahme aus, es könnte wahr sein. Du hörst von mir. Versprochen. Dein Kaspar.
Es ist eine lange und nicht ungefährliche Reise, die Kaspar und seine Kollegen unternehmen.
Liebe S., jetzt sind wir bald 2 Monate unterwegs. Du glaubst nicht, was ich auf dieser Reise bereits alles erfahren habe. Ein Vielfaches von dem, was ich hier in meinen Studien lernte. Es ist eine Reise nach innen. Ich bin auf der Spur. Ich bin Menschen begegnet. Ich habe gelernt, von ihnen zu lernen, indem ich nichts will, sondern offen aufnehme, was mir entgegenkommt. Aber darüber habe ich nicht unser Ziel vergessen, den neuen König. Gestern haben wir einander unsere Geschenke für ihn gezeigt. Das war spannend, weil sie etwas von unseren Wünschen verrieten. Melchior bringt ihm Gold, weil nur Gold eines Königs würdig ist. Glanz und Herrlichkeit sieht er darin. Balthasar hat Weihrauch ausgewählt, weil er glaubt, dass dieser König nicht nur Mensch ist, sondern ein Gott. Und ich habe Myrrhe dabei, weil sie Schmerzen lindert und heilt. Ich dachte, niemand ist so groß, dass er unempfindlich ist gegen Leid. Merkwürdige Geschenke sind das. Sie erinnern mich an das Wertvollste, das Heiligste, das Verletzlichste, das wir haben. Ich bin neugierig, wohin uns das alles führt. Dein Kaspar.
In diesem Brief erzählt Kaspar von den Geschenken, die die Weisen für Jesus mitführen.
Gold ist ein wertvolles, reines und in seinem Wert beständiges Metall. Aus der Antike ist die Zeremonie der Goldkranzspende an den König bekannt. Mit der Gabe von Gold wird Jesus besonders geehrt. Weihrauch ist ein Harz, das in Gottesdiensten verbrannt wird, und es steht symbolisch für Reinigung, Verehrung und das Gebet. In der Bibel wird berichtet, dass Gott auch als Rauchwolke erscheint und die Menschen begleitet. Durch die Gabe von Weihrauch wird Jesus demnach als Gott anerkannt.
Über Myrrhe haben wir hier im Podcast schon öfter gesprochen. Denn Myrrhe kommt in der Bibel relativ häufig vor. Sie wurde als Parfum, aber auch als Medizin verwendet. Denn Myrrhe wirkt entzündungshemmend. In der Antike wurden Tote mit dem duftenden Saft einbalsamiert. Die Gabe von Myrrhe könnte damit symbolisch sogar schon auf Jesu Tod hinweisen.
Alle drei Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, sind eines Königs würdig.
Kaspar weiß noch nicht, wohin der Weg sie als nächstes führen wird. Aber wir wissen es schon. Nach Jerusalem. Lasst uns mal in das Matthäusevangelium reinhören, was nun passiert.
Die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete.
Die Weisen suchen nach einem neuen König. Anders soll er sein. Ein Herrscher, der nicht herrscht. Und wohin sind sie gegangen? Dorthin, wo die Macht ist. Nach Jerusalem zum Königspalast. Das scheint ja erstmal folgerichtig zu sein. Mit ihrer Frage nach dem neugeborenen König der Juden sorgen sie jedoch für Verwirrung. Denn der Thron des kleinen Königreichs Judäa ist ja besetzt. Von Herodes. König Herodes wird natürlich sofort hellhörig. Ein anderer Herrscher? Er bestärkt die Weisen, okay, zieht weiter, aber bitte kommt wieder und erzählt mir von dem Kind, damit auch ich es anbeten kann. Das werden die Weisen ihm doch nicht geglaubt haben, oder?
Die Bibel erzählt uns nichts darüber. Aber sie wählen tatsächlich einen anderen Weg zurück. Davon hören wir gleich noch. Sie gehen nicht zurück zu Herodes.
Da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Also was mich ja skeptisch macht, hier im Text aus dem Matthäusevangelium, den wir ja gerade gehört haben, da steht gar nichts über Könige. Und auch nicht, dass es drei sind. Und von heilig steht da ehrlich gesagt auch nichts, Susanne. Das ist alles ein bisschen seltsam.
Ja. Im altgriechischen Originaltext nennt der Evangelist Matthäus diese Sternendeuter Magoi. Damit sind nicht Zauberer und Magier gemeint, sondern weise Männer und Priester aus Persien, also keine Juden. Weise Männer heißen sie in einigen Bibelübersetzungen, zum Beispiel bei Martin Luther, Sterndeuter in anderen.
Aber sag mal, wie viele waren es denn nun?
In unserem Text bei Matthäus wird keine Zahl genannt. Aus der Überlieferung ist im Laufe der Jahrhunderte die Legende von den heiligen drei Königen entstanden.
Das hat viel mit den Geschenken zu tun, die sie mitbringen.
Stimmt, es waren ja drei.
Genau.
Sag mal, und wie hießen die Könige?
Auch dazu gibt der Evangelist Matthäus keine Auskunft. Der Name Kaspar bedeutet so viel wie der Schatzmeister und ist persisch. Melchior ist hebräisch und bedeutet König des Lichts. Und Balthasar ist auch hebräisch oder akkadisch, heißt so viel wie Gott erhalte den König oder Gott wird helfen. Diese Namen tauchten erst im Mittelalter auf. Die drei Weisen werden oft auch als Vertreter der drei Lebensalter interpretiert. Balthasar als alter Greis, Melchior als ein Mann mittleren Alters und Kaspar als junger Mann.
Ach, guck mal, unser briefeschreibender Kaspar ist der Jüngste.
Mhm. Die Geschenke, die sie mitbringen, sind so kostbar, dass man im Laufe der christlichen Tradition dachte, das müssen wohl Könige gewesen sein.
Okay, die Erklärung leuchtet ein, aber wo genau kommen die Könige jetzt eigentlich her?
Also, in der Lutherbibel steht, sie kamen aus dem Morgenland. Laut griechischem Text kamen die Magier apo Anatolon. Es bedeutet einfach aus dem Osten oder Orient. In dieser Erzählung im Matthäusevangelium repräsentieren die Magier aus dem Morgenland fremde Völker, die dem Messias huldigen. Diesen Weisen rechnete man auch jeweils einen Kontinent für ihren Ursprung zu. Damals waren nur drei Kontinente bekannt: Europa, Afrika und Asien.
Ach, das ist ja spannend.
Mhm.
Du, wir müssen mal wieder zurück zu unserer Geschichte.
Ja.
Also, der erscheinende Stern markiert das Ziel des Weges der Reisenden. Ein Haus in Bethlehem, über dem der Stern zum Stehen kommt. Lass uns noch einmal kurz in die Bibel reinhören, was nun geschieht.
Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Wenige Tage nach seiner Geburt bekommt Jesus Besuch. Die Weisen aus dem Morgenland haben ihr Ziel erreicht und übergeben ihre wertvollen Geschenke. Lasst uns doch noch einmal hören, wie der briefeschreibende Kaspar diesen Moment beschreibt.
Liebe S, was für ein Unterschied! Erst dieser überwältigende Palast, all die hübschen Menschen, Glanz und Licht, wohin das Auge blickte. Und nun diese Hütte, eng und stückig. Und dann diese einfachen Leute, die junge Frau, der schweigsame Handwerker. Da standen sie also, mit einem neugeborenen Kind im Arm. Das sollte alles sein. Dort schien nichts, aber auch gar nichts Besonderes. Ich fühlte mich betrogen. Um ein großes Erlebnis. Hier, ein König? Unvorstellbar. Wir blieben dennoch, allein schon, weil wir nach dem ganzen Weg nicht einfach umdrehen wollten. Wir redeten ein bisschen, aber vor allem schauten wir. Wir schauten das Kind an. Und plötzlich dachte ich, stell dir nur vor, ein König, der deines Schutzes bedarf. Ein König, der dort wohnt, wo die meisten wohnen. Ein König, der noch wachsen muss. Und denk dir, wir wüchsen mit ihm und all unsere Anfänge auch. Als wir von unseren Gaben entlastet wieder aus dem Stall traten, hielt ich erschrocken inne. Der Stern, sagte ich. Was ist mit ihm? Fragte Melchior. Er ist weitergezogen, sagte ich. Hast du jemals einen Stern stillstehen sehen? Fragte Balthasar. In der Nacht hatte ich dann einen Traum. Ich hörte eine Stimme, die sagte, geh nicht zurück zu Herodes. Und ich sah einen neuen Weg, auf dem befinden wir uns nun. Ich muss das alles bedenken. Nein, ich übe, die Dinge in meinem Herzen zu bewegen. Den Stern trage ich bei mir, er leuchtet noch. Dein Kaspar.
Ach, der Kaspar. Einen Stern trägt er bei sich. Er wirkt sehr nachdenklich, aber irgendwie glücklich, oder?
Ja, finde ich auch.
Ich wage mal zu vermuten, der lange Weg hat sich gelohnt für die Weisen aus dem Morgenland. Und sie gehen nicht zurück zu Herodes, um zu petzen.
Nein, das tun sie nicht. Herodes hat Übles vor. Er duldet keinen anderen Herrscher neben sich. Das ahnen vermutlich auch die Weisen, aber das neugeborene Kind, der neue König, wird gerettet werden.
Du, irgendwie erinnert mich das ja auch so ein bisschen an die Mose-Geschichte. Eine wundersame Rettung eines Babys, das später einmal große Dinge vollbringen soll, aber in großer Gefahr schwebt, obwohl es noch so klein ist. Von Moses Rettung haben wir in Folge 31 erzählt.
Ja. Auch in der Mose-Geschichte fürchtet ein mächtiger Herrscher um seinen Thron, doch seine finsteren Pläne werden von himmlischen Mächten durchkreuzt.
Ach, die Bibel, es ist ja auch immer wieder schön.
Ich mag ja auch, wie das Neue Testament oft Bezug auf das Alte Testament nimmt.
Mhm, ich auch. Wer weiß, was wir da alles noch finden werden.
Mhm.
Sag mal, gibt's jetzt eigentlich noch irgendwas Spannendes zu den drei heiligen Königen?
Lass mal überlegen. Ich glaube, so viel gibt's da nicht mehr.
Ich habe mal gehört, dass viele Menschen an Epiphanias, also am 6. Januar, das letzte Mal ihren Weihnachtsbaum anzünden. Also zumindest, wenn echte Kerzen dran sind.
Stimmt, davon habe ich auch schon gehört. Oh, und es gibt die Tradition der Sternsänger, die am 6. Januar hier und da auftauchen.
Ja, davon habe ich auch gehört. Das ist ein sehr alter Brauch. An jeder Tür erzählen oder singen die meist sehr jungen SternsängerInnen von der Geburt Christi und segnen das Haus.
Und sie hinterlassen ihre Spuren. Mit Kreide schreiben sie die Buchstaben C plus M plus B und die Jahreszahl an die Haustür.
Wofür stehen diese Buchstaben?
Es ist eine Bitte. Christus mansionem benedicat. Es ist lateinisch und heißt übersetzt, Christus segne dieses Haus.
Naja, es sind ja auch die Anfangsbuchstaben der Namen der drei heiligen Könige. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ein Zufall?
Wer weiß. Sag mal, Susanne, gibt es denn heute wieder ein schönes Weihnachtsgedicht für unsere HörerInnen?
Na unbedingt. Wir verabschieden uns doch nicht ohne Weihnachtsgedicht. Ohren auf!
An Dezembertagen von Anne Steinwart.
An Dezembertagen kann es sein, dass es abends freundlich klopft, dass Besuch kommt, unverhofft.
Dass dir jemand Himmelstorte backt und die dicksten Nüsse knackt, dass er dir ein Lied mitbringt und von seinen Träumen singt.
An Dezembertagen kann es sein, dass Menschen plötzlich Flügel tragen und nach Herzenswünschen fragen.
Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Dezember müsst es immer sein.
Wir wünschen euch und euren Familien schöne Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und nicht vergessen, Licht kommt. Frohe Weihnachten.
Merry Christmas, boys and girls!
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Briefe und Bibelzitate gelesen von Niklas Hallmeier und Helene Fischer. Produziert von Jennifer Lindenberg. Frohe Weihnachten!